ARD.
Jetzt haben wir mittlerweile eine Situation, dass der Kita-Platz jetzt ab September auf einmal 1200 irgendwas Euro kosten wird. Und natürlich könnten Sie jetzt sagen, Sie suchen sich dann dort einen Kita-Platz, der vielleicht etwas günstiger ist. Aber was bedeutet das denn für das Kind, wenn wir jetzt wieder Kita-Hopping betreiben durch die Kinder, die dann durcheinander wechseln, die Kitas wechseln? Es müsste wieder eine Eingewöhnung stattfinden. Es bedeutet, dass das Kind aus dieser Situation rausgenommen wird, den Bedürfnissen und den Interessen der Kinder werden wir da überhaupt nicht mehr gerecht.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Wenn wir über Bildung sprechen, dann kann das nicht bedeuten, nur über schulische Bildung oder Hochschulen zu sprechen. Studien belegen, dass gerade der frühkindliche Bereich einer der wichtigsten ist, wenn es um erfolgreiche Bildungsbiografien geht. Für diesen Bereich ist Carina Neumann Expertin. Sie ist Dozentin für Pädagogik, Autorin für Fachartikel, Prozessbegleiterin im frühkindlichen Bereich und kümmert sich um Schwerpunkte wie Entwicklungsförderung, Medienbildung oder Qualitätsmanagement in der Kita. Liebe Carina, du sagst auf deiner Website, wir müssen Kleinkinder und ihre Entwicklung verstehen, um sie bestmöglich begleiten zu können. Böse gesagt könnte man ja sagen, das scheint doch erstmal unbestritten. Wieso muss man das überhaupt betonen?
Ja, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Also ich stelle immer wieder fest, dass selbst Fachkräfte viel zu wenig über die Entwicklung von gerade den Kleinsten wissen und auch natürlich viele Eltern sich durch viele Ratgeber unter anderem auch informieren. Aber was das dann tatsächlich auch bedeutet, in den einzelnen praktischen Momenten Kinder zu begleiten auf ihrer Entwicklungsreise, ja, da haben wir Erwachsenen häufig auch immer so den Drang, ihnen alles Mögliche irgendwie mitgeben zu wollen und ihnen vielleicht auch was überstülpen zu lassen und sie ja gar nicht vielleicht auch so sein zu lassen, wie sie manchmal sind. Und was sie dann tatsächlich auch in diesem einzelnen Moment an Unterstützung brauchen oder vielleicht auch gar nicht brauchen. Und dafür muss ich eben verstehen, wo steht das Kind jetzt gerade in seiner Entwicklung? Welchen Entwicklungsschritt macht es vielleicht auch als nächstes? Was beschäftigt jetzt gerade das Kind?
Was ist denn da so ein, gibt es da vielleicht ein typisches Missverständnis oder ein typisch, ich will es jetzt nicht falsches Handeln nennen, aber etwas, wo du jetzt, wenn du im Gespräch wärst oder begleitest, sagen würdest, ah, vielleicht können wir da mal mit einer anderen Perspektive drauf gehen.
Ja, das ist vor allen Dingen dieses ganze Thema herausforderndes Verhalten. Bei Kindern wird es oft genannt oder auch manche böse Zungen behaupten auch, dass Kinder aggressiv seien, gerade die Zweijährigen, die gerade in ihrer Autonomieentwicklung sind und auch häufig sehr egozentrisch ihre eigenen Ziele ja körperlich auch umsetzen. Mhm. Das heißt also, dass sie zum Beispiel schlagen, beißen, hauen, treten, wenn ihnen gewisse Momente vielleicht auch zu viel werden oder wenn sie überfordert sind. Und da ist eben häufig die Gefahr, dass Erwachsene genau diese Situationen falsch deuten, dass sie eben das Gefühl haben, das Kind ist jetzt besonders aggressiv oder ja, eigentlich weiß es sich gar nicht anders zu helfen, wie es jetzt eben sozial auch richtig agiert. Und dann passieren häufig so Übersprungshandlungen, dass Kinder eben auch hauen. Wenn ich eben weiß, dass Kinder das nicht aus böser Absicht machen oder weil sie uns provozieren wollen, sondern weil sie eben gerade so wie einen Systemzusammenbruch haben und gar nicht wissen, was können sie denn jetzt alternativ überhaupt tun, dann gehe ich natürlich auch mit einer ganz anderen Handlung und Haltung da dran, als wenn ich andere Überzeugungen habe und denke, die Kinder machen das jetzt aus Böswilligkeit.
Ich bin ja nun wahrlich kein Experte für den Bereich des Frühkindlichen, aber ich habe zum Beispiel in dem Buch von Katja Saalfrank, mit der ich ja auch einen Podcast habe, etwas gelesen, was mich erstmal sehr überzeugt hat, nämlich dass Verhaltensweisen, die ja dann auch oft sanktioniert werden, im Grunde genommen nur der obere Teil eines Eisbergs sind, unter dem dann ja auf der einen Seite emotionale Bedürfnisse liegen, die ja möglicherweise in eine ganz andere Richtung gehen. Also du hast gerade gesagt, Autonomie bestreben, das ist ja schon mal gut zu wissen, wenn man diese Entwicklungsphasen kennt, um nicht zum Beispiel dieses Verhalten zu sanktionieren, böse zu werden oder selbst mit Aggressivität zu reagieren, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das genau der falsche Weg ist und es zu so einer Eskalationsspirale dann kommen kann.
Ja, genau. Das ist genau das, was du ansprichst, dass das eben dann häufig passiert. dass Erwachsene sich da auch angegriffen, provoziert fühlen und dass dieses Verhalten komplett falsch deuten und dadurch dann, wie du schon gesagt hast, diese Aggressionsspirale entsteht. Ich das Kind in irgendeiner Art und Weise sogar sanktioniere dafür und wir kommen an der Stelle überhaupt nicht weiter, weil das Bedürfnis ein komplett anderes ist, was dahinter steht. Was eben sein kann, gerade bei den ganz jungen Kindern, dass sie vielleicht gerade ganz viel Halt und Sicherheit zum Beispiel brauchen. Und wir deuten das komplett falsch und nehmen das Kind dann direkt raus aus der Situation, obwohl es vielleicht eigentlich Begleitung bräuchte, erstmal auf ein anderes Kind zuzugehen und nicht vielleicht sogar direkt die Schippe wegzunehmen. Aber das machen halt kleine und junge Kinder, weil sie häufig gar keine andere Verhaltensweise oder gar keine andere Option kennen. Und wir sie eben dabei begleiten müssen, ihnen diese Wege aufzuzeigen. Wie geht das überhaupt? Wie gehen wir auf andere Kinder zu? Wie entsteht überhaupt Kontaktaufnahme? Wie können wir miteinander umgehen? Und dafür brauchen sie gerade ganz am Anfang ganz, ganz viel Begleitung.
Ich wollte gerade sagen, Begleitung ist ein Wort, das bei dir immer wieder auftaucht. Da gehen wir mal ein bisschen drauf ein. In dem Beitrag im Podcast Das Wissen geht es um den Kindheitsforscher Remo Lago, der genau das fordert, die Kinder gelassen, wie es dort heißt, beim Lernen zu begleiten.
Man sagt allen immer, was sie zu tun haben. Das ist ganz schrecklich und darunter leidet natürlich enorm das Selbstwertgefühl. Und dass wir meinen, je mehr wir in die Kinder hineinbuttern, dass dann dabei umso mehr rauskommt. Das ist einfach nicht wahr.
Wann sollte mein Sohn selbst essen können? Wann meine Tochter sauber sein? Was heißt es, einem Kind gerecht zu werden?
Die beste Art, das Kind so anzunehmen, wie es ist, ist das Kind in seinen Bemühungen unterstützen. Und da ist es ganz wichtig, es geht nicht ums Ziel. Es geht nicht darum, dass das Kind jetzt drei Rad fahren kann, sondern es geht um die Bemühungen, die das Kind macht. Und wie das dann beim einzelnen Kind aussieht, das ist ganz unterschiedlich.
Jedes Kind entwickle seinen eigenen Lernweg, denn es wolle ja lernen. Daraus ergeben sich automatisch sehr verschiedene Arten des Lernens, so argumentierte der Forscher. Schaut man Kindern beim Spielen im Garten einer Kindertagesstätte zu, ist schnell klar, alle probieren etwas aus. Ein Mädchen möchte unbedingt mit dem Bobbycar einen Hügel hochkommen. Ein noch sehr kleiner Junge sammelt auf wackeligen Beinen die fallenden Herbstblätter auf. Ein anderer malt und entwirft Buchstaben.
Sie sagen, jedes Kind sucht sich immer die Erfahrungen, die seinem Entwicklungsstand entsprechen. Und zwar von Beginn an.
Was macht jetzt das Kind mit Würfel, Bauwürfel? Die nehmen die Würfel in den Mund, alle. Dann betasten sie sie, dann schauen sie sie an. Und was sie dann als erstes kapieren ist, man kann einen Würfel zum Beispiel in einen Behälter legen, kann ihn wieder rausnehmen. Dann begreifen sie, man kann einen Turm bauen. Dann begreifen sie, das ist dann etwa mit 2 Jahren, man kann die Würfel horizontal aneinander legen. Das sieht dann aus wie eine Bahn. Dann fangen sie an, die Raumdimension horizontal und vertikal miteinander verbinden. Also sie bauen dann eine Treppe zum Beispiel. Und dann kapieren sie, es gibt noch eine dritte Dimension, zum Beispiel eine Garage. Dieser Ablauf, der ist bei allen Kindern gleich. Es sucht sich immer die Erfahrung aufgrund seines Entwicklungsstandes.
In die innere Lernmotivation von Kindern vertrauen. Ihre Vielfalt sehen und ihre selbst erzeugten Entwicklungsschritte wertschätzend begleiten. Für diese Erziehungshaltung setzte sich Remo Lago ein.
Jetzt haben wir da reingehört, das hört sich sehr überzeugend an. Anstatt aber jetzt das Ganze zu bestätigen, würde ich dich jetzt mal andersrum fragen. Was wäre denn der Gegenpol zu so einer Begleitung, die du forderst? Denn ich nehme an, dass du in deiner Arbeit, indem du eben Perspektiven öffnest und darauf hinweist, dass es oftmals entwicklungspsychologische Schritte sind, die man verstehen muss, um zu handeln, oftmals auf Leute triffst, die das entweder nicht wissen oder, ich sag mal, eine ganz andere Form der Erziehung kennengelernt haben und bevorzugen. Was wäre der Gegenpol zu einer solchen Begleitung?
Also das eine ist natürlich, überhaupt gar keine Begleitung anzubieten, also sich komplett zurückzuhalten und das Kind einfach nur machen zu lassen, ohne darauf einzugehen, also mehr oder weniger das Kind zu ignorieren oder es sogar dann für gewisse Dinge, wie wir gerade auch schon gesagt haben, zu sanktionieren, wenn das Kind eigentlich etwas ganz anderes braucht, also überhaupt gar nicht auf die Bedürfnisse einzugehen oder sie komplett falsch zu deuten. Und ich will gar nicht sagen, dass wir das Kind nicht mal so sein lassen sollten, damit es sich ausprobieren kann, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es sich ausprobiert. Und gleichzeitig in der Beobachtung ist es ja wichtig, dass wir genau hinschauen, an welchen Stellen braucht es Unterstützung und an welchen Stellen ist es auch sinnvoll, dass ich das Kind ausprobieren kann und das auch zuzulassen in dem Moment, ist auch für die Erwachsenen teilweise eine Herausforderung. Also genau diesen Pol, diese richtige Balance zu finden zu dem, das eine, was das Kind eben schon kann und wo ich dem Kind auch vertrauen kann, dass es diese Situation gut meistert und die andere Seite mich aber auch bewusst aus verschiedenen Situationen zurückzuhalten, weil ich eben weiß und das Kind auch weiß, ich bin da. Ich bin im Hintergrund da und ich bin dann da, wo das Kind mich dann auch braucht. Und dann unterstütze ich auch.
Ich finde das gerade in zwei Bereichen sehr spannend. Auf der einen Seite, und ich glaube, das wird nicht viele überraschen, weil die Frage danach, inwiefern begleitet man und inwiefern lässt man Autonomie zu, ja auch im späteren Bildungsverlauf auch immer wieder wichtig ist, also auch in der Schule, natürlich vielleicht in ein bisschen anderer Form. Auf der anderen Seite, weil meine Frau, die selber Erzieherin ist, zum Thema Infanz ja eine Facharbeit geschrieben hat, die ich auch durchlesen durfte als Deutschlehrer. Und meine Frau sich eher so wegentwickelt hat von diesem Infanz-Konzept, das ja sehr viel Autonomie vorsieht. Also was will ich damit sagen? Insofern verstehe ich, dass um diese Konzepte der zum Beispiel offenen Kita und nochmal, ich bin hier kein ausgewiesener Experte, aber jedenfalls die Kinder suchen sich die Räume aus, die machen das, wonach ihnen ist und so weiter. Auch ein gewisser Streit natürlich entbrannt ist, ja, weil die Frage dann oftmals ist, wie viel Begleitung ist eigentlich nötig und auf der anderen Seite, wie viel Freiraum ist eben auch wichtig.
Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig zu schauen, wie geht's dem Kind denn jetzt und wie kommt dieses spezielle individuelle Kind auch mit dieser offenen oder auch eher geschlossenen Arbeit zurecht und auch in welchem Entwicklungsstadium befindet sich das Kind. Also die meisten Krippen sind nur teiloffen, weil eben oder gerade auch am Anfang, wenn es um die Eingewöhnung geht, gibt es in der Regel immer auch Nestgruppen, weil wir eben wissen, dass Kinder gerade ganz am Anfang, wenn sie auch in die Eingewöhnung in die Krippe kommen, auch ja eine viel engere Begleitung eben brauchen und erst dann zunehmend, wenn sie Sicherheit haben, wenn sie die Personen kennen, wenn sie die Räume kennen, wenn sie auch mit anderen Kindern in Kontakt sind. Erst dann öffnet man eigentlich nach und nach die Gruppen und auch erst dann, ja, merkt man auch, dass die Kinder, wenn sie eben gut angekommen sind, auch diesen Raum auch nutzen. Was es ganz zwingend braucht für diese Exploration und auch für diese Erkundung, ist eben die Bindung. Und wenn ich die nicht habe als Basis, dann wird niemals ein Kind losgehen und in den anderen Raum gehen und da im Bauraum spielen.
Jetzt ist vielleicht ganz wichtig, die Eingewöhnung, die sogenannte, ist im Grunde genommen die Phase, wo das Kind nach und nach sich an den Erzieher, die Erzieherin gewöhnt und die Eltern nach und nach in Distanz gehen, bis sie dann sozusagen gar nicht mehr da sind und das Kind bereit dafür ist, dass sie nicht mehr da sind. Kann man das so beschreiben in etwa?
Ja, genau so kann man das gut sagen. Das dauert auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Also da sind wir Gott sei Dank mittlerweile ja auch dahin gekommen, dass wir eine sehr bedürfnisorientierte, individuelle Eingewöhnung in den Krippen vornehmen und nicht mehr so strikt nach Modellen arbeiten, wie wir das lange Zeit gemacht haben. Für mich ist Selbstständigkeit oder das Kind in die Selbstständigkeit zu bringen, nicht gerade in der pädagogischen Arbeit, nicht immer das oberste Ziel.
Das ist spannend,
okay. Es ist schön, genau, es ist schön, wenn Kinder viele Dinge selbstständig können und wenn sie, also sie sind letztendlich immer bestrebt, gerade wenn sie sich wohlfühlen, gerade wenn sie einen Raum bekommen, eine Möglichkeit bekommen, eine Umgebung bekommen, in der sie eben explorieren können. Sie sind immer bestrebt nach Autonomie. Das wird früher oder später immer kommen. Aber unser Ziel in der pädagogischen Arbeit sollte es nicht als allererstes sein, die Kinder möglichst schnell selbstständig zu bekommen, sondern auch dann in den Momenten, wo sie auch, obwohl sie vielleicht Dinge schon selber und selbstständig können, sie trotzdem zu begleiten und auch das zu sehen, dass sie vielleicht jetzt gerade in diesem Moment noch Unterstützung brauchen. Auch wenn sie vielleicht es in anderen Situationen schon selbstständig können, zum Beispiel Thema Schuhe anziehen oder Thema Essen, selber selbstständig essen, wird ist das Kind jetzt gerade in dieser Situation einfach total müde und möchte noch von mir gefüttert werden.
Also das finde ich total schön. Da habe ich nämlich letztens tatsächlich auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen, dass manchmal diese Formen, wo man denkt, das ist jetzt aber nicht autonom, das müsstest du doch eigentlich auch schon können, eben eine ganz andere, ein ganz anderes Bedürfnis aussagen. Zum Beispiel, ich brauche gerade Liebe, ja, und die kriege ich, weil du mir hilfst, die Schuhe zuzumachen, obwohl ich das eigentlich schon kann. Und das finde ich einen guten Hinweis, weil, so wie du es gerade formuliert hast, dieses die Kinder in die Autonomie bekommen, hat ja auch so ein bisschen was. Ich will jetzt nicht sagen Gewalttätiges, aber so nach dem Motto, und dann kann ich endlich, brauche ich mich nicht mehr mit dir zu befassen. Ja, also diese Begleitung heißt ja auch, es ist schön, dass du etwas tun kannst, aber ich bin trotzdem da und wir können uns trotzdem darüber austauschen und ich kann dich trotzdem unterstützen, wenn du es gerade tatsächlich mal brauchst.
Genau, das Ziel sollte immer Beziehungsarbeit sein.
Ich weiß nicht, ob die Kurve, die ich jetzt mache, zu stark ist, aber kann man diese Form der Begleitung und der Offenheit auch mit Medienbildung zusammendenken, die du ja auch als Schwerpunkt hast?
Jein. Also ich glaube, Medien, da ist es erstmal wichtig, ob wir über digitale oder alle Medien sprechen. Also das wäre jetzt
sehr
die
gut.
erste Frage.
Genau, das wäre auch das, was ich als erstes gemacht hätte. Genau, ich hätte nämlich als nächstes, wäre ich darauf gekommen, digitale Medien, und wir müssen da ja noch, auch nochmal aufteilen, das ist ganz klar. Ich hätte jetzt gesagt, digitale Medien und, weiß ich nicht, sagen wir mal, Konsum von Bewegtbildern auf Tablets oder so.
Ja, also ich glaube, wir sollten erstmal, wenn wir den Elementarbereich anschauen, also ich glaube, für die Krippe sollte das Thema digitale Medien noch sehr rudimentär behandelt werden. Da geht es erstmal nur darum, Medien zu registrieren und wahrzunehmen. Aber wenn wir mal in den Elementarbereich gehen, also so ab 3, 4, dann ist das Ziel in den Kitas letztendlich auch digitale Medien gemeinsam mit Kindern zu erleben. Das heißt also, wir dürfen nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass jedes Kind automatisch weiß, wie ein Tablet funktioniert. Ja, und es geht vielmehr darum, im Alltag zu schauen, wo macht es eben auch Sinn, digitale Medien, und dann meine ich auch nicht nur das Tablet, denn es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie ich Medien auch zum Beispiel in der Kita nutzen kann. Ich kann zum Beispiel auch ein digitales Mikroskop zum Beispiel verwenden, was die Vergrößerung dann mir angezeigt, also mir die Vergrößerung anzeigt auf dem Gerät, auf dem Tablet, aber wo es eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich um Naturerleben zum Beispiel oder experimentieren und forschen. Und auch da ist es eben wichtig, die Kinder zu begleiten, ihnen einerseits auch zu zeigen, wie funktioniert das alles, und auf der anderen Seite sie eben auch auszuprobieren und ausprobieren zu lassen, was kann ich denn überhaupt auch mit diesen Geräten auch tun, aber sie niemals damit komplett alleine zu lassen. Also ihnen quasi einen möglichen Rahmen geben, in den sie auch gewisse Dinge ausprobieren können, in denen sie die Medien auch nutzen können und auch sollen und auch dürfen, weil natürlich Medien Teil ihrer Lebenswelt sind. Und warum sollten wir das in den Kitas nicht mit aufgreifen? Gerade wir haben ja den Bildungsauftrag und viele Bundesländer machen sich jetzt auf den Weg oder haben sich auch schon auf den Weg gemacht und auch die Medienbildung in die Lehrpläne ja mit aufgenommen, auch schon in die Kitas. Da geht es dann eben darum, ja, zu schauen, wie kann ich auch digitale Medien im Kita-Alltag mit aufnehmen. Also ich kann zum Beispiel ja auch mit einem Beamer Bilderbuch Kino an die Wand werfen, ja? Und anstatt mit 20 Kindern vor einem Bilderbuch zu sitzen, einmal zum Beispiel in der Turnhalle mir die Bilder in groß anschauen und darüber diskutieren, was passiert denn da? Also das Thema Medien und Medienbildung ist, glaube ich, in der Kita nicht ganz so fixiert nur auf das Tablet. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, drauf zu gucken, wann macht es eben für uns als Kita oder auch als Mitarbeitende Sinn, diese Geräte ganz alltagsbezogen auch mit in die Situation mit reinzunehmen, ohne jetzt da zu zeigen, wie funktioniert jetzt das Tablet, welchen Knopf muss ich drücken, denn das passiert ganz automatisch nebenbei.
Ich fand das gerade spannend, was du auch zu diesem forschenden Lernen gesagt hast. Da musste ich an eine Unterscheidung denken, beziehungsweise eine Form der Erklärung, wie digitale Medien funktionieren, von Jöran Mus-Mehrholz. Der ist Diplompädagoge mit einem Schwerpunkt auf Lernen und Lehre im digitalen Wandel. Und der sagt ganz oft, dass das Digitale eben der große Verstärker ist. Das heißt, der Verstärker von etwas, was interessengeleitet zum Beispiel dieses forschende Lernen ist, aber natürlich auch der Verstärker, wenn es darum geht, Kinder zu ignorieren. Ne? Also im Sinne von so, hier hast du halt das iPad und was dann eben verstärkt wird, ist eben nicht das Interesse und die Neugier, sondern was auch immer darauf dann gerade zu sehen ist. Deshalb ist das interessant. Ich würde gerne diesen individuellen Bereich, wenn man so möchte. Ja, wir sind ja gestartet von der Verbindung, von der Bindung, von der Offenheit und zu der Frage, wie vielleicht auch einzelne ErzieherInnen mit digitalen Medien umgehen, mal etwas größer werden. Und gleich werden wir ganz groß noch, politisch, mal als kleiner Spoiler. Denn ich habe gesehen, dass du ja auch Kita-Leitung und Qualitätsmanagement als Schwerpunkt hast. Da kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus, gerade was Schulleitung angeht, ein bisschen mehr. Wie beurteilt man eine gute Qualität einer Kita? Also gibt es da bestimmte Gütekriterien oder gibt es bestimmte Schwerpunkte, wo du sagst, das sind eigentlich die Zentralen für so eine Entwicklung einer Kita oder eines Hortes zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, da sind wir genau wieder am Anfang, so wie du auch schon gesagt hast, unseres Podcasts angekommen. Das ist nämlich die, unter anderem die Interaktionsqualität. Mhm. Also das ist letztendlich die Beziehungsebene. Mhm. Na, das ist teilweise sehr schwer messbar. Und gleichzeitig habe ich ja Möglichkeiten, zum Beispiel über verschiedene Evaluationsmethoden, entweder Selbstevaluation oder auch eine externe Evaluation zu machen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ich zum Beispiel unter anderem ja auch in den ganzen Bildungsplänen finde, die ich zugrunde legen kann und daraufhin quasi eine Bewertung vornehmen kann, wie gut sind jetzt diese unterschiedlichen Dinge in dem Alltag tatsächlich dann auch vorzufinden. Also das heißt also, entweder bewerten wir uns selber in der Selbstevaluation und schauen uns die unterschiedlichen Kriterien an. Das ist wie so ein ganzer Kriterienkatalog, den es teilweise auch schon vorgefertigt in verschiedenen Ausführungen auch für verschiedene Bereiche gibt, und kann eben bewerten für mich selber, für die einzelnen Mitarbeitenden, wie sehen wir uns selber? Ist das schon gut erfüllt oder ist es noch nicht gut erfüllt und können das auch im Team dann besprechen, was fehlt uns da eigentlich in unserer Arbeit? Oder es gibt eben die Möglichkeit, das macht zum Beispiel das Bundesland Berlin als bisher einziges Bundesland, dass alle 5 Jahre auch eine externe Evaluation verpflichtend stattfinden muss. Das heißt also, es kommt dann auch jemand von außen, der das quasi macht. Und da geht es aber auch weniger um Kontrolle, sondern es geht wirklich eher darum zu schauen, wie können wir denn auch eventuell auch Prozesse noch besser gestalten, damit zum Beispiel auch diese ganzen kleinen Mikrotransitionen, also die Übergänge, die gerade auch für sehr junge Kinder sehr, sehr schwierig sind im Tagesablauf zu bewältigen, ja, von der einen Situation in die andere. Wie können wir da als Team uns auch noch besser aufstellen? Welche Abläufe, welche Prozesse braucht es zum Beispiel? Welche Absprachen innerhalb unseres Teams, innerhalb unserer Arbeit, damit diese Dinge auch vielleicht noch besser passieren können? Ja, und dann ist natürlich, also gibt es verschiedene Bereiche, Qualitätsdimensionen neben der Interaktionsqualität, die natürlich auch die Rahmenbedingungen einerseits angehen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht so wirklich drüber sprechen. Das wissen wir alle, dass da noch sehr viel Luft nach oben gerade aktuell ist. Teilweise eben Dinge, die in der Kita dann auch einfach nicht selbst veränderbar sind, sondern Vorgaben, die von außen kommen, die im besten Falle auch politisch diskutiert werden und sich da einiges tun muss. Mhm. Und dann natürlich hängt es auch sehr, sehr viel an der Ausstattung zum Beispiel. Mhm. Ja, oder aber auch an der Ausbildung, an der Weiterbildung und auch an der Haltung letztendlich der pädagogischen Fachkräfte, die dort arbeiten.
Gehen wir mal über die Haltung. Als du gerade von dieser externen Kontrolle gesprochen hast, die eben nicht dazu da ist, zu bewerten, sondern zu evaluieren, hatte ich so ein merkwürdiges Grinsen auf meinem Gesicht, weil ich zumindest aus dem schulischen Bereich meine zu kennen, dass viele Lehrkräfte möglicherweise auch durchs Referendariat so traumatisiert sind, dass sie sozusagen niemandem trauen, der irgendwie von externen dazukommt. Gerade dann, wenn es um Evaluation und so weiter geht. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Also, wie erlebst du das als Person auch, die das Ganze macht und die so dazukommt und diese Prozesse vielleicht auch anstoßen möchte erst? Und zweitens, ich würde das gerne nochmal inhaltlich genauer verstehen. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist so ein ganz konkreter Punkt, wo Kitas trotz der Rahmenbedingungen, um die wir uns gleich nochmal kümmern, besser werden können oder, was heißt besser werden können, sich professionalisieren können in der Form?
Ich habe in den meisten Fällen die Erfahrung gemacht, dass gerade Kita-Mitarbeitende, Erzieher, Erzieherinnen, Kita-Leitungen in der Regel sehr, sehr dankbar sind, dass jemand von außen kommt, gerade auch ja in Fortbildungen erlebe ich das ganz oft, der oder die einfach auch nochmal einen Blick von außen drauf werfen kann. Und dass sie tatsächlich sehr reflektiert sind. Und die sind sehr bestrebt, tatsächlich auch immer besser zu werden. Also ich erlebe das eher so, dass sie den Blick von außen in der Regel oft schätzen und dass sie, wenn wir Dinge finden, die möglicherweise nicht ganz so gut laufen, dass diese Dinge innerhalb kürzester Zeit verändert werden.
Wow, okay.
Gerade auch dadurch, dass sie auch zum Beispiel um Sicherheitsmängel, wenn du morgens hingehst und sagst, hey, das muss sich verändern, dann ist teilweise mittags jemand da oder es ist schon jemand in den Baumarkt gefahren und hat das repariert. Also das ist so ein Beispiel, ja, das findest du eigentlich in fast keinem anderen Unternehmen so oder Betrieb so. Ja? Also wirklich, wenn du da irgendwas findest, die wollen das sofort angehen und deswegen erlebe ich das auch so, dass in der Regel diese Menschen einfach super dankbar sind, auch für Feedback, für konstruktives Feedback und dass sie einfach auch bestrebt sind, das Beste für die Kinder, die von ihnen betreuten Kinder rauszuholen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, das gibt es immer, aber das ist so die große Masse, die ich erlebt habe.
In einer Abwandlung eines Zitats hast du vor einiger Zeit auf LinkedIn Folgendes geschrieben. Eine Maßnahme gegen den ErzieherInnenmangel könnte es auch sein, nicht auch noch die aus dem System zu vergraulen, die noch da sind. Was vergrault die ErzieherInnen oder was meinst du damit konkret?
Ja, da habe ich dich zitiert, glaube ich, ne?
Das wollte ich jetzt unterschlagen, aber es gilt ja für die meisten Bildungsbereiche, ja, dass die da sind, quasi dann auch die Löcher stopfen sollen für die anderen, die eben fehlen. Und dann sind die da sind, haben noch mal mehr Arbeit und gehen vielleicht deshalb aus dem System raus. Also gerade bei Lehrkräften kann man da echt ein Lied von singen, ne? Aber wie sieht das da im Kita-Bereich aus?
Ja, also genau das, was du jetzt gerade beschreibst, das erleben wir auch in dem Bereich frühkindliche Bildung, Kita, ganz, ganz massiv. Und da wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, dass dieser ganze Bereich auch unter anderem total chronisch unterfinanziert ist. Und das größte Problem sind aus meiner Sicht, wenn wir auf diesen ganzen Personalmangel auch schauen, dass wir mittlerweile in eine Situation gekommen sind in den Kitas, dass teilweise aufgrund dieser angespannten Personalsituation das, was die eigentliche Arbeit der Erzieherinnen ist,
kommt mir alles sehr bekannt
nämlich
vor.
Diese Begleitung der Kinder auf ihrem Lebens- und Lernweg bei ihrer Entwicklung, genau das, wo wir gerade am Anfang drüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, gerade die ganz, ganz jungen Kinder ganz intensiv auch begleiten zu können, dass das in vielen Situationen aufgrund von der unzureichenden Personaldecke häufig nicht mehr ausreichend möglich ist und dass das aber eigentlich das ist, warum Erzieher, Erzieherinnen geworden sind und dass das natürlich auch zu einer gewissen Unzufriedenheit führt und dass eben ganz, ganz oft die Situation da ist in den Kitas, dass auch viele Dinge, die möglicherweise geplant worden sind, Angebote, Ausflüge, einfach aufgrund dessen auch überhaupt gar nicht mehr stattfinden können, weil eben zum Beispiel die Aufsichtspflicht dadurch nicht mehr gewährleistet ist. Und gerade Kita-Mitarbeitende dann auch häufig tatsächlich, ich nenne es mittlerweile so, auch systematisch überfordert werden. Das heißt also, gerade die Arbeit mit den ganz jungen Kindern erfordert ja, also jedes Elternteil wird das bestätigen können, ganz, ganz, ganz viel Emotionalarbeit auch, weil sie uns eben ja auch herausfordern, gerade die ganz jungen Kinder, weil sie ganz, ganz viel unsere eigenen Bedürfnisse auch häufig zurückstellen müssen, um eben diese Bedürfniserfüllung bei den Kindern auch leisten zu können, weil wir genau hinschauen müssen, was braucht denn das Kind jetzt? Und wenn ich natürlich wenig oder viel zu wenig Personal habe, unter anderem in den Gruppen, dann wird das einfach schwierig und dann habe ich das Gefühl als Erzieherin, ich bin wie so eine Krake, die 100 Arme haben muss, gefühlt, um irgendwie durch diesen Alltag zu kommen, und das ist super, super anstrengend. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie nur noch Brände lösche den ganzen Tag und vielleicht sogar auch in eine Situation komme, wo ich als Fachkraft nur noch sanktionierend unterwegs bin und gar nicht mehr so am Kind dran. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben dadurch ja jetzt wir eine Situation geschaffen haben, wo auch ganz viele Quereinsteiger kommen müssen. Mhm. Also was, glaube ich, gar nicht anders mehr geht. Aber was ich erlebe, ist, dass durch diese Quereinsteigerinnen, die ja eigentlich auch noch ganz viel Unterstützung und Begleitung brauchen, genauso wie die Auszubildenden auch, die eben pädagogische Arbeit erleben in den Kitas, die häufig auch von ihrer Haltung her ganz, ganz anders eingestellt sind. Und ich nehme mich da gar nicht raus. Ich habe im zweiten Semester auch ganz andere Einstellungen gehabt, als ich die heutzutage habe. Ja, einfach durch die Erfahrung, die ich auch nach und nach mache. Aber diese Quereinsteigerinnen, die auch gar nicht mehr wegzudenken sind, brauchen im Prinzip auch noch ganz, ganz, ganz viel Begleitung. Mhm. Zusätzlich, also ich muss nicht nur die Kinder begleiten, sondern ich muss auch meine Fachkräfte oder angehenden Fachkräfte begleiten. Und das macht es halt auch so unheimlich herausfordernd. Und dann haben wir ja auch noch Generationenkonflikte im Team mittlerweile mit der modernen Pädagogik, nenne ich sie jetzt mal, und auch ältere oder veraltete Erziehungsansichten. Also da clasht einfach ganz, ganz viel gerade aufeinander. Mhm. Und wenn ich natürlich dann auch noch an einer Kita-Tür den ganzen Frust der Eltern abbekomme, ich habe das auch schon selber erlebt, die mich dann auch anschreien zum Beispiel, weil jetzt ihr Kind heute nicht in die Kita kommen kann oder die Kita früher zu hat oder was auch immer, weil wir wieder mal zu wenig Personal haben, dann kriege ich das eben an der Kita-Tür auch noch ab, obwohl ich das ja gar nicht möchte. Ich möchte ja eigentlich für die Kinder das Bestmögliche rausholen und weiß auch, dass wenn jetzt dieses eine Kind heute nicht kommen darf oder wir ganz bewusst uns auch entschieden haben, dass wir die Gruppe verkleinern müssen, weil wir gute pädagogische Arbeit mit den Kindern, die eben in der Kita jetzt sind, umsetzen können, dann tut es einfach häufig weh und führt einfach zu einer total angespannten Situation, obwohl eigentlich Fachkräfte und Eltern ja häufig sich eher zusammentun sollten, als dann noch gegeneinander arbeiten sollten.
Das wohlbekannte Lied vom systematischen Mangel, der auf individuelle Verantwortung verschoben wird. Ich glaube, ungefähr jeder im Bildungssystem kennt das. Interessant auch, dass du von Brände löschen sprichst, ist ja nicht nur quasi titelgebend für diesen Podcast, sondern die Erzieherin Joy Beck, die, ich glaube, in der dritten Staffel drin war, hat gesagt, wenn die Schule brennt, ist die Kita verkohlt, was ich damals ein extremes Bild fand, aber ich musste gerade an die Kita meiner Frau denken und die haben ein neues Gebäude gekriegt, also zum Beispiel was Ressourcen angeht, ist alles super, aber dass die Kita zumachen muss, weil die Personallage so ist, das ist mir nicht unbekannt, ja, und dass man anrufen muss und sagen muss, so jetzt können wir halt nicht mehr oder man muss zusammenlegen, was wiederum Bindungsorientierung natürlich schwieriger macht, weil einer aus einer einen Gruppe zur anderen gehen muss und so, da kann man jetzt sagen, ah ja, jetzt stellt euch mal nicht so an, aber nee, wenn man das ernst meint und die pädagogische Begleitung ernst meint, kann man nicht sagen, stellt euch nicht so an. Wie siehst du das in der öffentlichen Debatte? Denn ich habe das Gefühl, Bildung selbst, auch schulische Bildung, hat es arg schwer. Und das sage ich, obwohl ich jemand bin, der ja immer versucht, sehr laut zu sein und auf verschiedenen Portalen zu schreiben, Nachrichtenportalen, Instagram, Podcast und so weiter. Der Kita-Bereich, den sehe ich so gut wie gar nicht. Also ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ich dich auch hier eingeladen habe. Aber täuscht das? Hängt das mit meiner Bubble zusammen? Oder ist das tatsächlich so, dass das ich sag jetzt mal, im öffentlichen Austausch mehr oder weniger ausgespart wird.
Ja, das kann natürlich sein, dass das mit deiner Bubble zusammenhängt, weil ich krieg schon sehr viel mit von der Kita. Es kann auch mit meiner Bubble dann wieder zusammenhängen.
Aber jetzt so eine Erzieherin bei Markus Lanz, also ich meine, gut, man muss jetzt, Lanz ist jetzt nicht sozusagen immer das Maß aller Dinge, aber da wird ja über die verschiedensten gesellschaftlichen Themen geredet und das, was du sagst, müsste uns ja eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, es kommt immer mehr, auch weil jetzt zunehmend durch die ganzen Kita-Schließzeiten bzw. Öffnungszeiten, Reduzierungen, das, was du auch gerade schon angesprochen hast, dass teilweise Kitas komplett schließen, obwohl wir etliche neue Gebäude haben, aber eben nicht ausreichend Personal. Ich glaube, es kommt immer zunehmender auch in die Nachrichten. Es gibt immer mehr Menschen, die auch sich dafür einsetzen. Wir haben mittlerweile uns ja auch zusammengetan als Kita-Fachkräfteverbände in den letzten Jahren. Also es gibt mittlerweile in fast jedem Bundesland auch einen Kita-Fachkräfteverband. Das ist aber auch relativ neu. Ja, also das ist so in Corona-Zeiten tatsächlich auch entstanden. Und was ich halt mir wünschen würde, ist, dass nochmal mehr nicht nur die Kita allgemein gesehen wird, sondern das einzelne Kind und gerade was brauchen auch ganz, ganz junge Kinder. Also nicht nur immer von die Krippe oder dem Kita-Kind zu sprechen, sondern wirklich mal sich anzuschauen, was braucht es denn entwicklungspsychologisch überhaupt, damit sich so ein einjähriges Kind, und wir haben ja nun mal jetzt seit 2013 den Rechtsanspruch auf Betreuung ab 1.
Der nicht gewährleistet wird, ne?
Genau, der nicht gewährleistet wird. Aber was braucht denn so ein kleines Dötzchen überhaupt, damit es auch gut dann in eine Krippe, in eine Kita gehen kann? Und das fehlt mir tatsächlich viel zu wenig. Also dieser ganze entwicklungspsychologische Hintergrund. Wir haben ja zum Beispiel in München, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, eine Situation mit der Münchner Förderformel. Ich war damals Kita-Leitung, als das eingeführt worden ist. Bayern hat das ganz groß, die ganzen Gelder vom Gute-Kita-Gesetz ja fast ausschließlich für Elternbeiträge ausgegeben. Und wir haben jetzt eine Situation, wo ich damals schon gesagt habe und auch viele Eltern damals schon gesagt haben, bitte macht das nicht, investiert das Geld in die Kitas, also in die Qualität der Kitas. Und jetzt haben wir mittlerweile eine Situation, wo das wieder rückgängig gemacht wird, weil die Gelder ausgelaufen sind und jetzt Eltern vor der Situation stehen, dass der Kita-Platz jetzt ab September auf einmal 1200 irgendwas Euro kosten wird.
Okay.
Also das ist einfach mal eine Erhöhung von 1100 Euro im Schnitt, die die Kita dann auf einmal mal kostet. Und natürlich könnten Sie jetzt sagen, Sie wechseln den Träger zum Beispiel und suchen sich dann dort einen Kita-Platz, der vielleicht etwas günstiger ist, weil er ein städtischer Kita-Platz ist. Aber gerade diese ganzen freien Träger werden eben jetzt zu privaten Trägern und dadurch steigt der Preis jetzt immens. Aber was bedeutet das denn für das Kind? Das bedeutet, es müsste wieder eine Eingewöhnung stattfinden. Es bedeutet, dass das Kind aus dieser Situation rausgenommen wird, weil die Eltern natürlich diese horrenden Kosten eventuell gar nicht bezahlen können. Oder dann eben arbeiten gehen müssen, obwohl sie das gar nicht wollen oder weil sie nur arbeiten gehen, um diesen Kita-Platz jetzt noch zu finanzieren. Also was bedeutet das denn letztendlich für das Kind, wenn wir jetzt wieder Kita-Hopping betreiben durch die Kinder, die dann durcheinander wechseln, die Kitas wechseln, den Bedürfnissen und den Interessen der Kinder werden wir da überhaupt nicht mehr gerecht. Deswegen braucht dieses System einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit, viel, viel mehr letztendlich ein Hinschauen auch nicht nur aufs System, sondern auch auf die Kinder und die Familien und die Menschen, die in diesem System arbeiten und sich befinden und dann eben zu gucken, was können wir denn tatsächlich tun? Denn das, was da passiert ist, ist aus meiner Sicht vorprogrammiert gewesen, dass das mit dem nächsten, wenn es denn tatsächlich so jetzt läuft, ja Geldsparmaßnahmen, wie auch immer, das erste sein wird, was wir nicht mehr halten können. Und wir dann wiederum Probleme auf den verschiedensten Seiten kreieren. Egal, ob wir jetzt das in der Kita haben oder zu Hause bei den Eltern. Die Frage ist ja immer, was macht das mit dem Kind? Also was tatsächlich macht es mit dem Kind und welche Auswirkungen hat es dann letztendlich auch?
Ein wirklich wichtiges Plädoyer, wobei mir gerade auch nochmal gekommen ist, dass so eine monetäre Steigerung ja auch nochmals dafür sorgen kann, dass die Chancenungleichheit, die wir ja, wie wir wissen, in Deutschland extrem hoch ist, nochmal zusätzlich verstärkt wird.
Ja, total.
Denn letzten Endes juckt es die Eltern ja nicht, die sagen, also ob jetzt 100.000 oder 5.000, also sie werden sich auch ein bisschen beschweren, aber das kriegen wir schon hin, während die anderen das dann eben nicht hinkriegen. Ne?
Genau.
Ganz zuletzt, wir haben über Bubbles gesprochen und über Informationen schon. Für diejenigen, die sagen, also erstmal finde ich diese Verbände ganz gut, können wir vielleicht auch mal gucken, ob gibt es irgendeinen Dachverband, wo man auch einen Link zu setzen kann? Dann wäre die zweite Frage noch, gibt es etwas, was du gerne anhörst, liest oder anschaust, um dich weiterzuentwickeln, genau in diesem Gebiet der frühkindlichen Bildung? Oder sagst du, nee, LinkedIn ist eigentlich schon die Schatzgrube für alles, was du so brauchst?
Ja, also ich bin sehr stark auf LinkedIn vertreten. Ich finde das auch sehr spannend, auch da mit den verschiedensten Menschen in Kontakt zu sein. Und gleichzeitig, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, mache ich ja auch gerade noch eine Weiterbildung zur Pickler-Pädagogin, weil genau da diese Ansätze drin sind, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, Kinder begleiten. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, sich auch mal mit dieser pädagogischen Ansätzen auseinanderzusetzen. Montessori finde ich persönlich auch total toll, ist aber jetzt teilweise ja auch ein bisschen im Verruf geraten. Also man muss das auch immer alles sehr kritisch betrachten und hinterfragen. Ja, wenn du jetzt auf Podcasts anspielst, ich habe ja einen eigenen Podcast, wenn ich hier ein bisschen Werbung machen darf, der sich auch explizit an die Kindertagespflegepersonen richtet, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, die Kindertagespflege ist ja die zweite Säule, wenn es um ja frühkindliche Bildung geht, und die ist ja noch viel mehr im Hintergrund, als die Kitas es sind. Ja, deswegen, ich habe auch ein Jahr selber in der Kindertagespflege gearbeitet und habe einfach gemerkt, wie unterrepräsentiert diese tolle Arbeit eigentlich ist, die diese ja Tagesmütter, Tagesväter eben machen im ganz kleinen familiären Rahmen, wo ich auch immer wieder Experten einlade zu den verschiedensten Themen, auch Kindertagespflege sprechen.
Jetzt musst du aber auch sagen, wie der heißt.
Ja, der heißt einfach Kindertagespflege-Podcast. Ah, okay. Der heißt der Kindertagespflege-Podcast.
Das kann man sich gut merken. Sehr gut.
Ja. Genau. Ja, und ansonsten gibt es mittlerweile wirklich ganz, ganz viele tolle Bücher, gerade auch, wenn ich den Herder Verlag zum Beispiel anspreche, die Lea Wedewart, bei der war ich auch schon im Podcast, macht auch einen super Podcast, der heißt Der Kita-Podcast, ja, also auch, oder auch bei der Fea, ist eine auch tolle Kollegin von mir, Feas naive Welt, ja, die auch gerade über das ganze Thema Gewalt in Kitas spricht, ja, und auch so adultistische Ansätze. Also da gibt's mittlerweile echt viel, was man einfach auch empfehlen kann. Und ja, ich lade euch ganz herzlich ein, in meine Bubble zu kommen.
Das werden wir tun. Jetzt haben wir zumindest mal ganz kurz reinhören können. Ich fand, da waren sehr wichtige und bedenkenswerte Dinge dabei. Liebe Carina, wirklich schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich ja hier meine Gedanken teilen durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.